Musik, 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 der Lauschplausch mit Micky Mitzki-Schiller und Stefan Übelacker.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alles dazwischen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Musik, 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 der Lauschplausch. Mit meiner Wenigkeit Stefan Übelacker und
Micky Schiller, hallo, grüß euch.
Heute mit einer Folge, damit feiern wir auch Premiere in diesem Format, die sich ausschließlich einem Künstler widmen wird.
Das wäre nicht nötig gewesen, vielen Dank Stefan.
Der Künstler, um den es heute geht, lebt leider nicht mehr. Damit du schon ein bisschen so auf die Fährte geführt wirst, worum es heute geht, derjenige Künstler hat gesagt, das Schönste an der amerikanischen Flagge sind die rot-weiß-roten Streifen. Es geht natürlich um Falco. Das hat auch einen guten Grund, warum wir jetzt über Falco sprechen. Nämlich vor ein paar Wochen feierte das Album Falco 3, was den Durchbruch brachte und ihm einen bis daher und auch keinem anderen Künstler bis dahin nie gebrachten Erfolg beschert hat, nämlich seinen 40. Jahrestag tatsächlich.
Hui!
40 Jahre quasi Rock Me Amadeus und all das, was da drauf versammelt ist, gehen wir gleich noch näher drauf ein.
Ja.
Das ist aber quasi sozusagen der Aufhänger. Und mir ein besonderes Anliegen, dem Falco hier eine Ehre zu erweisen. Denn ich muss es zugeben, ich bin ein großer Falco-Fanatiker, möchte ich mal fast sagen.
Ui, okay.
Daher die Frage an dich doch, Micky, zuerst. Wie stehst du denn zu Falco?
Ja, Falco habe ich über den Kommissar kennengelernt. Den Song fand ich großartig. Und wenn ich da so drüber nachdenke, glaube ich, dass Falco das Allerwichtigste in diesem Song bereits gesagt hat. Also wenn man ihn als Persönlichkeit so ein bisschen verfolgt hat, dann glaube ich, steckt da schon sehr, sehr viel Wahrheit über Falco selbst drin. Mir geht es allerdings tatsächlich so, dass das Falco 3 Album für mich das wichtige Album ist. Also ganz offenkundig habe ich da einen ähnlichen Ansatz wie du. Rock Me Amadeus war der Monster, der uns alle umgeplästert hat. Vienna Calling. Ich weiß noch, als der Song lief, habe ich auf derselben Party meinen ersten Zungenkuss bekommen. Für mich allerdings das wichtigste Lied vom Album war immer Männer des Westens. Ein Song, den ich bis heute noch im Rockgewand gerne covern würde. Ja, und was mir sonst noch zu Falco einfällt, ist, dass Olli Dittrich erst unlängst in einer Talkshow erzählt hat, dass er Anfang der 80er A&R bei Polydor war und dort in seiner Funktion das Demo eines jungen Österreichers zugespielt bekam, das er, gelinde gesagt, mäßig begabt fand und dachte, das wird sowieso nie irgendwas und den Homebogen in den Papierkorb gepfeffert hat. Und das war Falco. Little did he know.
Ich würde die Folge gern so gestalten, mit dir und mit euch natürlich, dass ich ein bisschen was zu Falco so erzähle, zu seinem Werdegang.
Sehr gerne.
Und es tut mir übrigens leid an dieser Stelle, wenn ich immer wieder so ins wienerische Idiom verfalle. Ich kann das einfach nicht abstellen. Ich kann Falco nicht von Wien und nicht von diesem Dialekt trennen. Also seht's mir bitte nach.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich darf auch nicht in Berlin-Berlinern oder im Bajuwarischen unterwegs sein. Ich werde dann immer sehr schräg angeguckt.
Werde ich euch meine rein subjektive Top 10 von Falco präsentieren und auch die einzelnen Songs hier mit euch quasi und mit dir natürlich durchgehen.
Bin gespannt.
Dem vorweg möchte ich noch schicken, dass wir mit dieser Folge auch stärker nicht nur die Playlist zu dieser Folge bei YouTube veröffentlichen, sondern auch auf den gängigsten Musikportalen euch Playlisten zur Verfügung stellen. Das bietet sich natürlich hier gerade bei Falco besonders an, weil all diese Songs, die ich auch in den Versionen, wie ich sie hier präsentieren werde, finden sich alle bei Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen, entsprechend wieder. Und ihr könnt euch direkt diese Playlist dann reinzimmern.
Ja, und damit sind wir auch schon bei den technischen Belangen des Podcasts anbelangt. Wir haben eine gerade Folgenzahl. Das bedeutet, dass der Stefan heute moderiert.
Das bin ich.
Das bist ganz eindeutig du. Also jetzt langsam nicht mehr ganz so sehr, wenn sich das so weiter in Richtung Österreich verschiebt. Aber bisher erkenne ich dich jedenfalls noch, ist das Gute. Und es ist für euch wichtig zu wissen, dass es hier ein Jingle gibt. Wann immer dieses eingespielt wird, verweisen wir damit auf die Shownotes und in denen findet ihr dann den Link zu dem Hörbeispiel, über das wir gerade sprechen werden.
Dann fangen wir nochmal mit der Frage an, die wir eigentlich als Standard in jeder Folge bislang gestellt haben oder nahezu jeder Folge. Was ist deine erste Erinnerung an Falco?
Der Kommissar, definitiv, gar keine Frage. Damals hat sich vieles geändert in der musikalischen Landschaft und in meiner Wahrnehmung. Ich kam gerade aus quasi unserer Folge 1, aus den Songparodien. Das heißt, ich bin noch mit Willi Würger vom Finanzamt, mit Didi und ähnlichen Konsorten unterwegs gewesen und bin durch die Neue Deutsche Welle prompt in ein neues Bassin geworfen worden von Musik, die ich erstmal nicht nachvollziehen konnte, die mir erstmal verroht und wild erschien. Und da gehörte auch Falco mit dem Kommissar dazu. Es ist ein Song, in den man reingewachsen ist. Es ist ein Song, den ich immer wieder hab Revue passieren lassen, um festzustellen, dass Falco dort vielleicht schon ein bisschen um Hilfe ruft, was seine Rezeption des Lebens und auch seine Suchtproblematik anbelangt. Und deswegen, hatte ich auch eingangs schon erwähnt, halte ich diesen Song für einen wichtigen Schlüssel, quasi für einen Schlüsselsong, um Falco zu verstehen. Ich erinnere mich, dass danach Junge Römer rauskam und ich weiß auch noch, dass diese Musik immens von David Bowie beeinflusst ist, was man an der einen oder anderen oder anderen oder einen oder anderen Stelle sehr, sehr gut hören kann. Ja, und dann das magische Album für mich war Falco 3. Da ist er explodiert. Das heißt, in dem Moment, wo die Produzenten Bolland und Bolland ins Boot kamen, war...
Aber auch Bolland.
Vollkommen richtig, soll auch dabei gewesen sein. Dröppchen für Dröppchen, Bay und Bay. In dem Moment war die Hitformel ganz offenkundig fertig. Das ist das Produkt. Und was ich an diesem Album bis heute so immens beeindruckend finde, ist, dass es zeitlos ist. Du könntest das heute veröffentlichen, es würde keiner merken, dass das nicht aus dem Jahr 2025 stammt.
Ja, also meine erste Berührung mit Falco war tatsächlich genau diese Platte, Falco 3.
Ja.
Unbewusst, weil damals war ich einfach noch zu klein, aber Rock Me Amadeus, dem konnte man einfach in Mitte der 80er nicht entgehen. Das war einfach ein Überhit.
Ja.
Und halt als Kind, der ich da war, ich bin 82 geboren,
jetzt reitest du mal drauf rum. Ich habe auf den Moment gewartet, das sagen zu dürfen. So.
Hat mich natürlich vor allem dieser Sprechgesang, dieser Rap und besonders interessiert halt. Und,
hast du das bewusst wahrgenommen, dass das Rap ist?
Nein, natürlich so nicht, aber es war halt eine deutlich andere Form
der Mitteilung.
Der Mitteilung, ja. Als es so Schlagerkünstler oder so zu der Zeit sonst gemacht haben. Es war einfach outstanding.
Ja.
Und das hat man versucht auch natürlich auch so nachzuäffen halt. Ne?
Ja.
Ganz ehrlich, so wie Falco, da konnte es keiner machen.
Nee, richtig. Du auch nicht, Edge. Ja, aber es ist in der Tat, und da hast du ja vollkommen recht und gut, dass du das auch so stark erwähnst. Es ist ja dieser Schmäh, der unwahrscheinlich viel von Falcos Charme ausmacht.
Absolut. Und wie schon eingangs erwähnt, rollen wir das Feld doch mal ganz von vorne auf. Wie wurde eigentlich quasi Falco zu dem Falco, der uns in Erinnerung geblieben ist?
Wie wurde aus Johann Hölzel, aus Hansi, der Falco? Ich bin gespannt.
Genau, 1957 erblickte jener Hansi Hölzel in Wien das Licht der Welt. Übrigens nochmal sehr interessant, er kam nämlich als einzig Überlebender von Drillingen tatsächlich zur Welt.
Oh, das wusste ich nicht.
Seine Mutter hatte tatsächlich Drillinge im Bauch, aber zwei haben die Geburt nicht mehr erlebt, sondern nur Hans Hölzel.
Ja.
Der Hans hat es quasi ans Licht der Welt erblickt. Und ich glaube, ich will jetzt mal nicht so tiefenpsychologisch angehen, aber ich glaube, das erklärt auch viel sein Wesen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass Falco so eine Art bipolare Störung gehabt hat. Die möchte ich mal insofern äußern, weil er hat verschiedene Charaktere in einer Person vereint. Er war für viele Freunde der Hans. Der Hans Hölzel, der nette, umgängliche Mann.
Ja.
Er war dieses Drogenmonster, so möchte ich es mal sagen.
Ja.
Der ganz arge Suchtprobleme bis hin zu seinem Tod hatte.
Ja.
Mit allen möglichen Substanzen.
Er war
und
ein Kunstprojekt.
Er war der unglaubliche Musiker und Conferencier, als der weltberühmt geworden ist. Und alles drei war Falco.
Ja.
Und alles drei war diese Person. Und ich glaube, dass er so ein Stück weit eben diese Brüder, die er eben nicht mehr erlebt hatte,
verstehe. So selbst quasi personifiziert auf gewisse Art und Weise.
Weil er hat seiner Mutter auch damals so oft die Frage gestellt, warum habe ich es geschafft und die anderen beiden nicht.
Ja.
Ne? Und das erklärt auch die enge Bindung von ihm zu seiner Mutter, die er bis zu seinem Tod gehabt hatte. Seine Mutter hat ihn ja überlebt und hat ihn ja auch dann in Wien beerdigt. Und seine Mutter hat sich auch immer sehr stark um ihn engagiert. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt. Wenige Jahre nach der Geburt von Falco hat sich der Mann aus dem Staub gemacht. So blieben die beiden eben entsprechend allein und entsprechend fürsorglich oder überfürsorglich. Heute würde man sagen Helikopter. Müttermäßig war sie um ihren Hans entsprechend bemüht.
Ja, sehr, sehr spannend, weil das in der Tat einiges offenbart. Ich behaupte ja immer, Kunst ist Leiden an der Realität. Das klingt negativ, ist aber gar nicht so gemeint. Das heißt, man reibt sich an irgendetwas. Und dieser Samen wird meist sehr früh gelegt. Das ist wie eine Auster, die verunreinigt wird, sodass sich dadurch eine Perle bilden kann. Ich glaube, dass Künstler so geschaffen werden. Und hier ist ganz eindeutig genug Grundsaat da, um einen Falco entstehen zu lassen, nach dem, was du gerade erzählt hast.
Absolut. Und dass ihr Hans etwas Besonderes ist oder eine musikalische Qualität hat, mit sich bringt, ein Talent mit sich bringt, das hat sie schon früh erkannt und das auch gefördert. Also sie hat ihm dann ganz früh schon einen Stutzflügel gekauft oder ihn hat auch...
Ein was bitte?
Ein Stutzflügel, also einen gekürzten Flügel.
Oh, das Wort ist mir fremd, danke. Also wir reden von Piano.
Genau. Gut. Und hat ihn auch zu Vorspielen gebracht, ich glaube am Wiener Konservatorium, wo ihm schon in ganz jungen Jahren ein absolutes Gehör bescheinigt worden ist.
Ach.
Da ergeben sich auch zwangsläufig Parallelen zu Mozart, der ja auch schon sehr früh im Kindesalter von seinem Vater Leopold Mozart getrieben worden ist. Und die Wege von Falco und Mozart, wir wissen es, sollten sich ja nochmal
spätestens zusammenführen. Vor wie vielen Jahren sind es? Vor 40 Jahren, sagtest du, glaube ich.
Genau.
Kreuzen, ja.
Richtig.
Was ich so spannend finde, ist gerade diese verschiedenen Persönlichkeitsfacetten, wenn ich mir die ansehe. Peter Behrens, der Schlagzeuger von Trio, hatte mal erzählt, dass er im Rahmen einer Hitparadenaufzeichnung später mit Hansi unterwegs war und meinte, das sei eine vollkommen andere Persönlichkeit gewesen als derjenige, der vorher auf der Bühne stand. Das war Falco, er war unterwegs mit Hansi, der wohl zurückhaltend, sogar schüchtern gewesen sein muss, im Gegensatz zur Bühnenpräsenz, die Falco sonst
Das deckt sich mit verschiedenen Kommentaren, die auch andere Musiker, die viel Zeit mit ihm zusammen verbracht hatten oder ähnliche, zur gleichen Zeit Karriere gemacht haben wie er, die das auch entsprechend bestätigen.
Ja, der Wahnsinn ist, dass man sich auf Hansi 100% verlassen konnte. Aber sobald Falco angeschaltet war, war das nicht mehr der Fall.
Mit der Schule hat er es nicht so gehabt.
Ach was.
Er hat sie vorzeitig beendet und seine Mutter war aber trotzdem sehr darauf bedacht, dass er eine Ausbildung macht. Die hat er auch gemacht als Manipulant bei einer Versicherungsanlage.
Manipulant? Ja. Ist das im Österreichischen ein fester Terminus?
Das ist ein Terminus, hat was mit Disposition entsprechend zu tun.
Ja.
Ihr könnt es ja gerne mal nachschlagen. Ich finde den Begriff halt auch sehr schön.
Erinnert mich jetzt an Exekutor, wenn ich an die erstallgemeine Verunsicherung denke.
Genau. Und er hat nach dieser Ausbildung erst nochmal am Musikkonservatorium probiert, um dort Musik zu studieren, hat es aber auch vorzeitig abgebrochen.
Reden wir über klassische Musik?
Ja, genau.
Aha, okay.
Weil er richtige Musik machen wollte. Er wollte ein richtiger Musiker werden. Und zu dieser Zeit entstand auch seine Liebe zum Bass. Denn das ist vielleicht auch dem einen oder anderen nicht klar, der ihn noch nicht so gesehen hat oder aus Videos oder ähnliches kennt. Falco ist ein begnadeter Bassist gewesen.
Ja, beziehungsweise Hansi war ein begnadeter Bassist. Ja. Denn dieser Bassist war noch eine durchaus schüchterne Figur im Hintergrund. Ganz im Gegensatz zur später aufkommenden Bühnenpräsenz Falcos.
Die Liebe zum Bass blieb von da an bestehen. Und eins seiner ersten Engagements führte ihn dann auch als Jazzbassist nach Berlin, wo er in der Szene umhergeisterte quasi und sich diversen Projekten entsprechend anschloss.
Kennen wir noch eins dieser Projekte heute?
Nein, jetzt kommen wir langsam der Sache etwas näher, denn danach ging er wieder in die Wiener Szene entsprechend zurück nach Wien und schloss sich der sogenannten Hallucination Company an.
Aui.
Die Hallucination Company, ein Rocktheater möchte ich mal so, ein avantgardistisches Rocktheater.
Sowas wie das Grips-Theater in Berlin, vergleichbar?
So ähnlich.
Oder eher musikalischer,
also eher musikalischen Schwerpunkt. Viel musikalischen Schwerpunkt, wobei das Grips-Theater auch einen großen musikalischen Schwerpunkt hat, wenn ich so an die Linie 1
oder so zum Beispiel denke. Selbstverständlich, der
Klassiker. Das war aber zu der Zeit auch sehr in Mode, denn du hast es eben gerade schon kurz erwähnt, die erste allgemeine Verunsicherung, die ging aus dem gleichen Konzept hervor, nämlich auch einem Rocktheater quasi.
Ach was.
Ich glaube, für beide Bands war zum Beispiel, stand Frank Zappa ein ziemlich großer Pate.
Das finde ich persönlich sehr, sehr sympathisch, weil ich großer Zappa-Fan bin.
Also es war so ein bisschen en vogue zu der Zeit, kam natürlich auch diese 68er-Szene, ja, von der Zeit reden wir auch, die sich da gegen alles Mögliche aufgelehnt hat. Und von dieser Hallucination Company ist er dann zu der Band Dradi Waba gewechselt.
Ja, das habe ich zumindest schon mal gelesen.
Genau, auch so eine Anarcho-Band,
ja,
die vor allem, ich glaube, ihre Auftritte mehr als Happening inszeniert hatte.
Aha.
Und Dradi Waba übersetzt Dreh dich Mädchen, die Übersetzung des Bandnamens. Wie gesagt, war eine Band, die sehr wild war und sehr laut und wie gesagt auch sehr anarchistisch unterwegs war. Und Falco hatte da schon einen anderen, hatte diesen Charakter Falco da schon begonnen zu entwickeln. Mhm. Der Name Falco, auch sicherlich der eine oder andere schon bekannt, kam ihm, als er ein Neujahrsspringen der Vierschanzentournee Ende der 70er gesehen hatte und dort ein Skispringer mit dem Namen Falco Weißflog entsprechend ihm entging.
Das heißt, wir haben Glück gehabt, dass er nicht Eddie the Eagle gesehen hat. Sonst hätten wir jetzt einen Eddie.
Genau, richtig, genau. Und er fand diesen Namen irgendwie so toll, aber um es international klingen zu lassen, statt einem K bei Falco wurde ein C draus. Und so kam der Name Falco. Und er hat schon derzeit auch schon angefangen, dann so Designerklamotten zu tragen. Mhm. Und hat auch schon so sich entsprechend bewegt, so wie man ihn heute so sich in Erinnerung ruft. Und hat damit eben schon so ein, war schon so ein gewisser Fremdkörper in dieser Band halt. Oder wurde es schon so wahrgenommen.
Das heißt, er begann die Kunstfigur bereits zu entwickeln.
Genau. Mhm. Er hat auch sicherlich zu der Zeitpunkt auch schon für sich festgenommen, dass seine Zukunft nicht bei Dradi Warbal liegt halt. Mhm. Und damit ihr, liebe Lauschlappen, bevor wir zu der Top 10 von Falco kommen, auch mal hören könnt, was hat einem Dradi Warbal denn für Musik gemacht, habe ich euch ein Klangbeispiel in die Shownotes gepackt, nämlich das Stück, ich glaube, es ist vom ersten Album von Dradi Warbal, das Stück Großstadtdschungel. Wir werden es jetzt hier anspielen und dann gleich was zu dem Song berichten.
Lauschen wir mal rein. Das hat definitiv was Theaterprogrammatisches. Das kann man hören. Auch dieses Fusion-mäßige, der, wir sind, ich vermute, frühe 80er, späte 70er.
Genau.
Hört man ja auch deutlich durch. Ich finde, man merkt auch tatsächlich, dass das schon Steigbügel für Falco sein können. Aber es fehlt eben noch die unglaubliche Zutat, dieser Schmäh, die Idee, das alles zu internationalisieren.
Genau.
Mhm, also da, genau, ist eine Wurzel gelegt.
Dradi Warbal war eine Band, die sich natürlich auch sehr mit der Wiener Szene und mit Wien beschäftigt. Das hört man natürlich jetzt auch hier bei so einem Text, das zieht sich aber auch durch die ganze Platte.
Ja, die haben was zu sagen.
Spielen natürlich mit diesen Themen.
Erinnert mich so ein ganz klein bisschen an unsere vorletzte Folge, die auch du moderiert hast. Da ging es ja unter anderem auch um Song Vehicle, wenn wir an Band Aid denken oder eben auch an USA for Africa. Das sind ja Songs, die etwas Bestimmtes transportieren wollen.
Zu dieser Zeit, ich habe ja schon gesagt, Falco entwickelte sich und diese Person, diesen Künstler Falco immer weiter.
Ist das bewusst passiert? Also hat man ihn darüber reden hören, dass er das entwickelt oder ist das nur passiert?
Sowohl als auch. Er kam auf einmal mit Designerkleidung halt dementsprechend halt sozusagen halt an. Und ab heute nennst du mich Falco und nicht mehr der Hans.
Das ist echt passiert?
Genau.
Okay.
Sehr zu empfehlen übrigens an dieser Stelle vielleicht auch das Biopic Falco, Verdammt, wir leben noch, was einige Zeit lang in den Mediatheken umhergeisterte, was ich sehr empfehlen kann, wo das auch nochmal gut rüberkommt und auch durchaus sein ganzes Leben an sich halt auch sehr gut verkörpert wird tatsächlich.
Okay.
Zu dieser Zeit hat er ein Stück geschrieben, Ganz Wien. Mhm. Und das war sein erstes Solostück quasi, was er aber unter dem Deckmantel Dradi Warbal vorgetragen hat, meistens in den Pausen oder so als Lückenfüller.
Ach.
Es findet sich auch auf der ersten Dradi Warbal-Platte halt wieder und war dann nicht ganz sein erstes Stück, da kommen wir vielleicht noch gleich kurz zu, aber es war dann sein erster wirklicher Szeneerfolg als Falco dann tatsächlich später halt auch.
Okay, also das heißt, der Song wurde erstmal unter Dradi Warbal, spreche ich das richtig aus? Vielen Dank. veröffentlicht, um dann später auch als Falco-Song gesehen
zu werden.
Genau,
richtig. Mhm, okay. Nämlich seine erste Single, das war eben nicht ganz Wien, das war Chance to Dance. Und,
Chance to Dance?
Ja, richtig. Oh, und auf der B-Seite war ein Stück, glaube ich, namens Summer. Das war Musik,
immerhin.
Ich sag mal, Produzentenmusik, würde ich mal so ungefähr sagen, wo sich kaum Rückschlüsse darauf ziehen lassen, was aus ihm später geworden ist halt. Also die völlig untypisch für ihn war. Die auch unter Ferner liefen, er gesagt lief.
Da sang er aber auch schon, richtig?
Ja, genau. Also Summer war, glaube ich, ein Instrumentalstück, aber Chance to Dance hat er dann tatsächlich sozusagen gesungen. Aber es
rein
war
auf Englisch?
Wir machen es einfach mal so, liebe Lauschlappen. Ich packe euch das Stück in die Shownotes und dann hören wir einfach nochmal mit rein.
Super Idee, auf geht's. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist musikalisch beeindruckend für Musiker. die Frage, ob nicht Musiker so viel damit anfangen können, weil da ist zwar viel Detailliebe drin, aber am Ende wirkt es nach außen vielleicht ein bisschen glatt gelutscht und sucht jetzt nicht unbedingt den Superhook. Ich finde aber, dass da deutlich Anleihen schon zu hören sind, auch in seiner Art rhythmisch zu singen. Und mich würde total interessieren, ob er hier den Bass spielt, weil der Bass ist wirklich gut.
Ist von ihm.
Super, beeindruckend. Genau.
Produktionstechnisch erste Liga.
Ja.
Auf jeden Fall, aber eben noch nicht da, wo er kurz darauf sein sollte.
Ja, der Song hat noch nichts zu sagen.
Wir reden nämlich jetzt von der Zeit, wo ein gewisser Markus Spiegel ihn entdeckt hat, quasi im Rahmen von Dradi Wabal. Und er hatte sowohl Falco unter Vertrag genommen, als auch die Band selbst und Platten mit ihnen veröffentlicht. Und es kam jetzt quasi, oder es lief jetzt auf die erste Soloplatte von Falco hin, die dann später unter dem Namen Einzelhaft erscheinen sollte.
Aha.
Darauf zu finden ist natürlich ein Stück, du hast es eben schon angesprochen, was halt der Auftakt für die Karriere von Falco entsprechend halt war.
Der erste Fall des Kommissars.
Richtig. Das ist auch zeitgleich Nummer 10 auf meiner Top 10 von Falco.
Yeah.
Nummer 10 deswegen, weil ich, ist natürlich ein begnadetes Stück, aber ich auch schon ziemlich oft diesen Song gehört habe. Und ich habe ihn nicht in der normalen Version mitgebracht, die ihr kennt, sondern...
In der englischen Version?
Nein, in einem Remix.
Ach, guck,
und einen Remix des österreichischen Elektro-Swing-Musikers Parov Stella.
Da bin ich gespannt.
Ein Stück, was dadurch nochmal ordentlich nach vorne geht. Und wir haben es euch, wie gesagt, in die Playlist gepackt, die ihr dann, wie gesagt, auch auf allen Portalen soweit hören könnt. Viel Spaß mit diesem etwas besonderen Remix. Wir kommen dann gleich nochmal darauf zu sprechen.
Ja, Knüppel raus. Musikalisch erinnert mich das sehr an The Final. Das ist eine Variation der Christian-Bruhn-Einspielung für den Captain Future-Soundtrack. Da ist sehr viel breitgetreten worden. Musikalisch macht mich das weniger an. Aber was ich toll finde, ist, dass der Text nochmal ganz anders wirkt und wir ihn ganz anders wahrnehmen. Und ich bleibe dabei. Das hier ist der Schlüssel, um Falco zu verstehen. Ich meine, die Koksucht, es ust aus allen Poren. Ne? Sie kratzen die Wände ab. Was kommt da wohl bei rum, weiß es?
Ich finde schön, dass bei diesem Mix, was du eben gerade gesagt hast, der Gesang von Falco im Vordergrund steht.
Ja, richtig. Und spätestens jetzt weiß jeder, dass der nicht Dradideldum singt, was ja damals ein klassischer Verhörer war Anfang der 80er.
Sondern nämlich Dradinetum.
Richtig.
Klingt das so ein bisschen genauso ähnlich wie wir gerade auch.
Aber wir haben immerhin helfen können an dieser Stelle.
Ja, genau. Was du schon gerade sagst, diese Koksucht, das Name hat alles schon seinen Anfang halt dort. Die erste Platte Einzelhaft in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Produzenten Robert Ponger entstanden, der auch die darauffolgende Platte mit ihm produzieren sollte und dann danach erstmal von Falco erstmal nichts mehr wissen wollte.
Ach was.
Und aus diversen Gründen. Kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz zu. Es war ein Dokument seiner Zeit. Die erste Platte, ähnlich wie Dradi Wabal, auch noch sehr auf Wien bezogen und sehr, ja, provinziell ist vielleicht das falsche Wort, aber halt noch sehr lokal
angelegt. Ja, genau. Das meint provinziell ja unter anderem auch. Wenn Spielmann zum Beispiel über Trio spricht und sagt, die waren total provinziell, meint er beides. Sie waren nur mal aus großen Kneten, aber sie hatten eben auch diesen Lokalgeist.
Genau, und weil du gerade diese Koksucht ansprichst, mir fällt da immer so ein Zitat ein von Klaus Eberhardinger, dem Frontmann der ersten allgemeinen Verunsicherung, der nach dem Ableben von Falco angesprochen worden ist auf ihn. Und wie habt ihr den Falco erlebt? Ja, der Falco, der hat es nicht einfach gehabt, gerade auch in den 90er Jahren. Er hat immer zu mir gesagt, Klaus, ihr habt es einfach, ihr seid besser dran als ich. Ihr seid so eine Band, ich bin allein. Ich werde immer sozusagen, auf mich wird alles bezogen, ihr könnt das unter euch noch ausmachen. Ja, aber Falco, wie sieht es denn aus bei dir? So mit Alkohol, trinkst du denn mittlerweile etwas weniger? Ja, Klaus, man muss sich einschränken, ja. Klar, ganz klare Frage. Ja, und koksen, Falco, wie sieht's da bei dir aus? Na, Klaus, aber das kann man nicht lassen.
Naja. Ich erinnere mich an Interviews, in denen er ganz eindeutig nicht nüchterner Natur war.
Ja,
eins war in einem Swimmingpool, kennst du das vielleicht?
Ja,
das findet man auf YouTube. Und es war auch im Rahmen einer Show. Ich glaube, es war eine Samstagabendshow, sowas wie Wetten, das oder auf Los geht's los. Und er hat sich einem Millionenpublikum in dem Moment ganz eindeutig offenbart, was durch die Moderation aber auch bevorteilt wurde.
Was ich noch in die Shownotes packen möchte, sind seine Auftritte in den 90ern bei Harald Schmidt, in der Harald Schmidt Show, wo zwei Leute aufeinander geprallt sind, die einen guten Schlagabtausch sich da, glaube ich, geliefert haben und die, glaube ich, das Wesen von Falco sehr gut hervorbringen.
Das glaube ich sofort, dass das explodieren musste in die eine oder andere Richtung, war, glaube ich, klar. Das ist auch das Interessante an Falco. Er ist ja diese klassische Motte, die ins Licht gezogen wird. Also der Künstler, der in seiner Kunst verbrennen wird. Das wissen wir jetzt schon und nehmen das mit in diese, für jetzt, vom jetzigen Standpunkt unserer Betrachtung aus noch Zukunft, für uns ja schon längst abgeschlossene Vergangenheit.
Was man auch sagen muss, so der Kommissar, das war einfach damals schon ein Monster-Hit.
Ja.
Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich weltweit.
Deshalb fragte ich eben nach der internationalen, nach der englischen Nummer.
Ja, genau, und tatsächlich hat sich dieser Song, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, heute sowieso, über 7 Millionen Mal weltweit verkauft.
Ja.
Und das für ein Erstling von ihm.
Ja.
Das war ja sein erstes großes Lebenszeichen tatsächlich. Und ja, das ähnlich wie bei Boris Becker, der Wimbledon als 17-Jähriger, glaube ich, gewann, war das auch für Falco schon eine hohe Bürde.
Ja, denn der Ruhm kam über Nacht. Und wir alle wissen, was passiert, wenn man mit einem Mal keine Grenzen mehr kennt.
Und trotzdem, und dann kommen wir zu dem Platz 9 meiner Top 10, hat er es geschafft, dem nochmal einen draufzusetzen. Wir kommen nicht mehr zu dem Album Falco 3 und dem Outstanding Song schlechthin daraus. Nämlich natürlich Rock Me Amadeus. Und vielleicht nochmal, wie es zu diesem Song kam. Ihr denkt natürlich, Falco, Rock Me Amadeus, tatsächlich wurde der Song aber von Bolland und Bolland geschrieben.
Ja.
Und zwar nicht nur die Musik, sondern auch der Text.
Ja.
Der Text hat letztendlich Falco nochmal ein wenig falkorisiert, möchte ich mal sagen. Aber im Großen und Ganzen ist er von den beiden holländischen Brüdern geschrieben worden. Hängt damit zusammen, dass zu der Zeit auch eine Amadeus-Biopic im Film erschien von Miloš Forman.
Richtig.
Und es einfach den Zeitgeist entsprechend betraf.
Halt. Ja.
Und ich habe ja auch schon erwähnt, in der Biografie von Falco und Mozart finden sich diverse Ähnlichkeiten wieder, die das Ganze nochmal beklagt haben. Legendär ist natürlich das Musikvideo dazu zu Rock Me Amadeus.
Ja.
Falco mit Mozart-Perücke.
Ja, ganz eindeutige und Optik.
Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass Falco mit diesem Stück auch etwas geschafft hat, was nie nach ihm einer bislang geschafft hat, nämlich Platz 1 der Billboard-Charts für mehrere Wochen in den USA zu sein damit. Letztendlich wusste er auch zu dem Zeitpunkt, als das passiert war, dass das der Zenit ist. Es gibt auch in dem Film, den ich ihm schon gerade gesehen habe, auch so eine Szene und die deckt sich auch mit den Überlieferungen seines Managers. Als nämlich dann klar war, er war in den USA und das Ding geht auf Platz 1, war Falco todtraurig tatsächlich gewesen, unglücklich, weil er wusste, ab jetzt geht es nur noch bergab.
Ja.
Das ist auch wieder dieser Widerspruch innerhalb dieser Person.
Ja.
Da traf also der Hansi Hölzel auch sein Ich.
Ja.
Die haben sich dann dementsprechend begegnet halt. Weil wir jetzt schon gerade in den USA sind, habe ich den American Edit von Rock Me Amadeus mitgebracht und in die Playlist gepackt. Da hören wir jetzt kurz rein. Ihr kennt es an dem Jingle, ihr könnt es in der Playlist nachvollziehen und dann sprechen wir ganz kurz darüber.
Klasse, los geht's. Das höre ich plötzlich mit ganz anderen Ohren, weil ich weiß, dass der Text nicht von ihm stammt. Er ist also lediglich Interpret in diesem Moment. Spannend.
Interessant auch nochmal, wie diese amerikanische Abmischung und der Mix nochmal sich zur europäischen unterscheidet und nochmal mehr nach vorne geht.
Ja, es knallt nochmal mehr am Anfang gleich.
Und wie sie auf diesem Markt auch ausgerichtet ist und es tatsächlich auch funktioniert hatte. Also
im Gegensatz zu anderen Produktionen der damaligen Zeit. Ich erinnere mich, dass Hubert K. versucht hat, international Fuß zu fassen und jeden Song auch auf Englisch aufgenommen hat. Hat nicht geklappt.
Den Anfang ist Rock Me Amadeus, sollten Jahre später auch die Bloodhound Gang zum Beispiel nochmal samplen in ihrem Song Mope.
Ich hatte gleich am Anfang gedacht, du hast dich verdrückt und wir hören Bitte, Bitte von den Ärzten.
Genau, diese typische Drum Machine, die man da auch hört.
Und dann die Stimme, die in einem anderen Lied, am besten heute Nacht, sagt.
Ja.
Das klang irgendwie vertraut im ersten Moment, nur nicht richtig geordnet.
Wie gesagt, der Song ist natürlich der Übersong von Falco schlechthin, dutzendmal gecovert von verschiedenen Formationen und Bands halt. Sein Vermächtnis.
Ja, und das von Bolland & Bolland, wie wir hervorheben müssen, nach dem, was du uns jetzt bekannt gemacht hast. Lass mich mal fragen, die anderen Songs, ich denke jetzt an Vienna Calling oder Männer des Westens, weißt du, ob Falco da Beitrag hatte?
Wir kommen gleich noch zu einem Song von diesem Album, den er tatsächlich alleine geschrieben hat.
Okay, super.
Dann also den Text vor allem, zu dem kommen wir gleich noch.
Ja.
Ich möchte aber zuerst noch zu einem weiteren Song kommen. Ihr werdet jetzt gerade merken, ich springe jetzt ein bisschen auch zwischen den Jahren seiner künstlerischen Biografie, um es halt erstmal ein bisschen anders aufzuziehen, um auch, wie gesagt, nochmal auch ein bisschen Hintergründe auch zu den Songs zu liefern. Das ist der Grund. Deswegen ist es jetzt nicht chronologisch,
ja,
sondern wir werden immer so einzelne Stationen auch nochmal vor und zurückspringen. Ihr müsst euch einfach jetzt damit abfinden und darauf einstellen.
Ja, mein Gott, ich meine, ihr seid alle im Marvel-Universum zu Hause, da kriegt ihr hin.
So sieht's aus. Der nächste Song ist, ich glaube, auch sozusagen sein letzter großer Song, den er nicht mehr zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Und
mag es sein, dass ich daraus eben schon anfänglich zitiert habe?
Nee, du meinst, glaube ich, den Egoist?
Ja, ich wäre beim Egoisten gewesen.
Ich bin bei Out of the Dark.
Ah, ich hätte den als den Song davor gedacht. Liege ich da falsch?
Egoist war auf dem gleichen Album drauf halt. Out of the Dark war aber natürlich der Charterfolg.
Ja, und danach ist aber Egoist veröffentlicht.
Genau. Worden,
richtig? Das war also quasi die letzte Single-Veröffentlichung.
Ich glaube, ja. Schlag mir jetzt nicht, aber nee, ich kann. Ich nicht. Ja.
Obwohl, doch, komm.
Das war natürlich der letzte große Erfolg und natürlich bezeichnen mit dieser prophetischen Zeile, muss ich denn sterben,
um zu leben.
Ich finde eine Zeile, die einem immer noch einen Schauer über den Rücken jagt.
Jedes Mal,
hört und die darüber hinwegtäuscht, dass es ein verdammt guter Song einfach ist, halt dieser Wechsel. Und sie haben auch hier was Typisches bei Falco, nämlich dieses Wechseln zwischen deutscher und englischer Sprache.
Ja, das hätte mich sehr interessiert. Haben Bolland und Bolland das erfunden?
Nein, das findet sich ja auch auf der zweiten Platte ja schon wieder,
hast
Junge
recht,
Römer.
Stimmt, ja.
Da sogar dreisprachig, kommen wir gleich noch zu.
Gitagenisch.
Ja. Und das war auch so ein Markenzeichen von ihm. Und das haben wir auch schon beim Kommissar ganz am Anfang. Auch da sind ja schon diese Anleihen drin. Er gilt ja auch mit dem Kommissar als Begründer des weißen Raps, als diejenigen, der den Rap auch quasi nach Deutschland gebracht hatte.
Wenn man Gottschalk, Hexauer und Laufenberg ignoriert.
Genau. Und das hat ihm auch nicht nur Credits jetzt hier eingebracht, wo man vielleicht noch vor den Kopf gestoßen war, was ist das jetzt? Aber es hat ihm auch vor allem Credits tatsächlich in Amerika eingebracht. Mhm. Also es gab auch Zusammenarbeiten mit dem DJ Afrika Bambaataa.
Okay, das relativiert ja so ein bisschen den Bolland-Einfluss. Das heißt, sie haben ihm im Prinzip einen Text auf den Leib geschrieben.
Genau.
Okay, das ist ja schon wieder mehr Eigenkreativität.
Sie haben sich, glaube ich, sehr auf ihn eingelassen.
Ja.
Und ich habe euch jetzt, wie gesagt, Out of the Dark mitgebracht als Platz 8. Und ihr kennt natürlich diese Radioversion des Stückes. Ich habe einen anderen Remix mitgebracht.
Ja, klasse.
Der, ich sag mal, wesentlich rockiger ist und den Song, finde ich, noch mehr nach vorne bringt.
Ich bin sehr gespannt. Lass krachen. Ja, spannend. Das ist ja quasi eine Verkraftkluppung, wenn man so möchte, des Songs. Mit ein bisschen Weekend-Einfluss drin.
Genau, es ist der DJ Alder Remix. Nochmal kurz auf den Song nochmal zurückzukommen. Hier geht es natürlich klar um Drogensucht. Out of the Dark, Into the Light. Er kriegt von ihm niemals genug und so weiter halt. Wie gesagt, ein Thema, was ihn halt bis zu seinem Tod begleitet hat und auch dazu geführt hat. Und letztendlich hat dieser Song und eben diese besprochene Zeile, die ich auch schon gerade dafür genannt habe, ja auch Spekulationen gegeben, war es nun ein Selbstmord oder war es ein Unfall? Und das kann letztendlich wahrscheinlich nie ganz geklärt werden.
Nein, aber wenn wir uns angucken, wie häufig das kodiert in seinen Songs vorkommt, eben beginnend mit dem Kommissar, dann würde ich da jetzt nicht die ultimative Triebfeder drin sehen wollen. Also das ist nicht eindeutig.
Letztendlich, was klar ist, dass er unter starkem Drogeneinfluss eben in diesen Unfall oder er ist wohl auf eine Straße eingebogen und wurde von einem Bus erfasst.
Ja, genau, richtig.
Und ich weiß noch, dass mich diese Nachricht damals schon sehr mitgenommen hat, obwohl ich damals noch nicht so der Falco-Fan war, wie ich heute bin halt.
Ja.
Oder ihn noch nicht so begriffen habe, aber trotzdem wusste ich, da ist ein ganz großer halt von uns gegangen. Und spätestens mit diesem Song, das wie gesagt sein letztes Glühen war sozusagen halt, ist das, glaube ich, nochmal bewusst geworden.
Ich glaube, er ist 41 geworden, stimmt das?
57, 98, ja,
genau. Ja, was hätte der Mann uns noch geben können? Andererseits, wie schlimm wäre sein Leben verlaufen, wenn er uns nichts mehr hätte geben können? Denn du hast ja eben schon gesagt, dass er mit dem Kommissar im Prinzip schon hätte denken können, das war's. Dass er mit Rock Me Amadeus gedacht hat, das ist der größte Höhepunkt meines Lebens, weiter kommt's nicht mehr. Er hat es geschafft, sich doch in größeren Wellen nochmal nachzuerfinden, als ich zu dem Zeitpunkt für möglich gehalten hätte. Und das finde ich wirklich beachtenswert.
Jetzt kommen wir zu einem Song und damit reden wir jetzt vom Platz 7 der Playlist, den ich eben schon gerade auch erwähnt hatte, nämlich der erste Song von Falco, mit dem er für Aufsehen gesorgt hat, Ganz Wien. Und auch hier geht es um das weiße Pulver, es geht um die Drogenszene und den Drogenmissbrauch in dieser Stadt halt.
Ja.
Und das auf eine sehr hypnotisierende Art und Weise. Und ich finde es sein erstes großes Stück und eines seiner besten.
Na dann, let it snow, let it snow, let it snow. Da steckt dann doch noch ein bisschen Theater drin, möchte ich meinen. Man hört den Zeitgeist auch noch relativ gut durch. Ne? Schlagzeug hat den typischen Sound der frühen 80er. Rein aus Gitarristensicht vielleicht auch nur für mich interessant. Ich glaube, ich höre einen Arion Stereo Flanger auf der Gitarre. Ich bin mir ganz sicher, dass es dieses eine Effektgerät ist. Und das werde ich recherchieren, ob ich das rausfinden kann, ob das da Verwendung gefunden hat oder nicht. Man merkt auf jeden Fall, da ist schon ganz viel Falco veranlagt. Aber die explosive Mischung, also der B- und B-Faktor, fehlt noch.
Ja, wie gesagt, auch dieses Spielen, auch wie gesagt, mit diesem Wiener Dialekt, mit dem Wiener Schmäh.
Ja.
Und dass diese Drogenproblematik in dieser Stadt sozusagen halt aufzugreifen, ist schon ganz eigen und hat auch schon einen ganz eigenen Duktus da entwickelt.
Richtig, ganz genau. Eigene Thematik. Eigener Duktus, jetzt schon erkennbar. Das, was noch nicht unterstützt, was noch fehlt, ist das musikalische Korsett. Das ist noch Kind der Zeit und da braucht es dann eben andere Produzenten, um es zeitlos werden zu lassen.
Du hast mich ja eben gefragt, auf der Platte Falco 3, wie gesagt, jetzt 40 Jahre alt geworden in dieser Tage, was für ein Stück hat denn Falco selbst geschrieben dort für den Dings? Und
lass mich raten. Könnte es Amerika sein?
Exakt.
Guck an. Weil der Text ragt heraus, auch aus heutiger Sicht natürlich.
Genau, und ich finde ihn auf dieser Platte outstanding halt tatsächlich, weil die Platte ist sehr international produziert, aber genau dieser Song ist es nicht.
Ja.
Da kommen wir wieder da fällt er wieder in das Provinzielle rein, mit einem tiefen Wiener Schmäh und Dialekt in diesem Song. Der Song ist letztendlich ja eine Satire auf die USA.
Ja,
noch vor Rammstein diesen Song ja auch gemacht haben. Die haben ein gleichnamiges Stück gemacht, halt viele Jahre später halt. Und hier greift aber Falco quasi auch seine gemachten Erfahrungen, die er in den USA gemacht hat, auf. Und ich habe am Eingang schon dieses berühmte Zitat erwähnt mit den rot-weiß-roten Streifen.
Ja.
Und das greift er hier auf, verspottet die Amerikaner sozusagen halt auch.
Ja.
Feiert quasi das Wienerische, das Österreichische, das Europäische.
Ja, das war damals aber auch tatsächlich im Zeitgeist. Herbert Grönemeyer hatte ein ähnliches Lied auf seinem Album Bochum, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre.
Ja.
Auch bei Bab gab es amerikakritische Töne zum damaligen Zeitpunkt.
Genau, da glaube ich dann später nochmal veröffentlicht dann halt auch. Und genau, es gibt von beiden oder von allen drei Bands oder Künstlern einen Song namens Amerika.
Mhm.
Ja, hier ist jetzt Falcos Interpretation. Wir hören einmal rein.
Yes, please.
Und dann sagen wir noch was kurz dazu. Falco Amerika.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Ding hat Schmäh bis zum Abwinken. Also tatsächlich, hier hat er sich textlich verewigt und eben auch im Ausdruck. Es ist herrlich, wie er den amerikanischen und den österreichischen Dialekt gegenüberstellt. Musikalisch passiert da gar nicht mal so viel. Es ist eigentlich Pachelbels Kanon, was wir auch aus Basket Case von Green Day kennen musikalisch. Aber das, was er da draufsetzt, auch die Heiterkeit, die er erzielt, um gleichzeitig zynisch Böses abzusondern, wo immer eine gewisse Restliebe erkennbar bleibt, gefällt mir sehr, sehr gut. Er hat genau das richtige Maß in diesem Lied getroffen, aus meiner Sicht.
Interessant ist auch diese Dialoge, die er einstreut, wo er quasi mit sich selbst und einer anderen fiktiven Person auch sozusagen
halt spricht. Die meinte ich
eben.
Englisch-Österreich.
Meine Lieblingszeile, die dann auch so drin vorkommt.
Übertreiben
wollen wir es nicht. Das macht 100, nein, Schilling, nicht Dollar. Übertreiben wollen wir es nicht.
Das ist die magische Stelle im Lied.
Und,
das ist die Schmerz.
Das ist halt großartig. Und
es wird ja tatsächlich Haltung Amerikas höher, schneller, weiter übersetzt bzw. konfrontiert mit der Einstellung des europäischen Festlands in dem Moment. Und das macht die Sache so
und auch,
schön.
Auch, glaube ich, dieser Aussage, glaube ich, in der ersten Strophe, das Typische an mir ist mit untypisch ganz und gar.
Ja, es ist ein Selbstbewusstsein der Europäer, das hier schon spürbar ist.
Und was ich auch interessant finde, dass das Stück als Folksong angelegt ist, was ihn auch mal outstanding auf dieser Platte macht.
Du meinst unter anderem wegen der Bob Dylan-Mundharmonika?
Richtig, genau. Auch so eine klassische Singer, Songwriter, Folksinger Mentalität
aufgreift. Es hat was davon. Es hat doch die Leichtigkeit und die Heiterkeit dessen. Mhm, ja.
Genau. Für mich so ein outstanding Song auf der Platte.
Der hat mich musikalisch halt nie umgehauen, aber der Text ist großartig. Ja, deswegen ja. Ahnte ich, worauf du hinaus möchtest, als du eben fragtest.
Dann kommen wir zu meiner Top 5 und dem fünften Platz. Und das ist ein Stück namens Titanic oder Titanic. Mhm. Zu finden auf der 92er-Platte von Falco, Nachtflug. Übrigens wieder eine Platte, die er zusammen mit Bolland und Bolland geschrieben hat. Warum wieder? Jetzt gehen wir wieder etwas zurück. Wir haben den irren Erfolg von Falco 3 gehabt und ja. Er selbst hat schon geahnt, besser wird es nicht. Und tatsächlich wurde es danach auch nicht besser.
Ja.
Und er hatte die nachfolgende Platte Emotional oder Emotional, wie man es sprechen möchte, konnte noch einigermaßen anknüpfen an den Erfolg. Daraufhin waren Stücke drauf wie The Sound of Music.
Ja.
Auch ein großartiges Stück.
Finster? Das ist für mich vollkommen überbordend. Da ist kaum mehr Seele von Falco drin. Das ist ja, einfach zu technisiert aufgesetzt.
Genau, und genau dieser Bombast gefällt mir halt dort, weil er so over the edge ist.
Absolut.
Emotional, der Titeltrack findet sich drauf, oder Coming Home, Genie Part 2.
Ja. Und interessant, dass wir Part 2 vor Part 1 erwähnt haben. Aber ich vermute, ich greife vor. Wie?
Exakt. Und dann kam eine Platte namens Wiener Blut, auch zusammen mit Bolland und Bolland. Die war eigentlich schon, ich möchte mal sagen, verzichtbar. Und es gab nicht nur Wiener Blut, sondern es gab auch böses Blut dann. Und Falco ist mehr oder weniger ausgetickt, was zu einer Beendigung der Zusammenarbeit auch tatsächlich mit dem Brüderpaar führte.
Was war der konkrete Anlass?
Der konkrete Anlass war Falco.
Alles klar.
Und seine Art und Weise, nämlich das böse Alter Ego sozusagen hervorzurufen, seine Sucht, die er immer weniger in den Griff bekam, seine Unproduktivität, die er da hatte und dass man einfach nicht bei dem Ergebnis gemeinsam gelandet ist, was man sich erhofft hat.
Ja, verstehe.
Dann kam eine sehr experimentelle Platte, Data the Groove. Auch ebenso eine verzichtbare Platte. Ich glaube, die Platte war auch wieder mit dem Robert Ponger zusammen erschienen, mhm. Der sich auch wieder bereit erklärt hat lassen, mit Falco zusammenzuarbeiten. Und dann kam es eben 92 zu dieser neuen Platte, Nachtflug, bei der EMI dann erschienen, nachdem er seinen alten Vertrag quasi erfüllt hatte.
Mhm.
Nach diversen Song- oder Produzentenwünschen ist er dann wieder bei Bolland und Bolland zu Kreuze gekrochen quasi.
Ach, guck an.
Und hat dann wieder um eine Zusammenarbeit quasi gebettelt. Und die ist dann auch tatsächlich passiert und, wie ich finde, in einer guten bis sehr guten Platte gemünzt. Und wir hören jetzt ein Stück daraus, nämlich das auch, glaube ich, die erste Single war von diesem Stück, nämlich der Song Titanic.
Ja, und da wäre es mal wieder Falcos ewiges Thema. Na, wie kriege ich ein Leben mit Dekadenz, mit Drogen und Normalität in irgendeiner Form verbunden? Angefangen hat das Ganze fast schon im Rondo-Veneziano-Stil. Also hier war auch klar, dass man quasi so ein bisschen den Amadeus wieder abholen wollte, mit ins Boot nehmen wollte. Und genau das ist auch das Problem dieser Nummer aus meiner Sicht. Da passiert nichts Neues mehr. Das ist das Wiederholen alter Klischees. Und das, was damals innovativ und bahnbrechend war, wirkt jetzt eben zwar klassisch, aber ausgelutscht, finde ich.
Ich habe das mit Rondo Veneziano gar nicht gesehen, sondern wie gesagt, das Stück geht halt um die Titanic, also um den Untergang der Titanic, der, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt, das Stück erschien 92. Ich glaube, die Titanic ist 1912 gesunken, also 80 Jahre genau her war. Wahrscheinlich auch deswegen aus der Presse irgendwie entgegenschoss das Thema, vermute ich mal. Mit der Titanic ist eben nicht nur das Schiff untergegangen, sondern eben auch eine ganze Gesellschaft ja untergegangen.
Das stimmt.
Und eben diese dekadente Gesellschaft, wir kennen ja alle später den Film,
ja.
Den es erschienen hat. Witzigerweise gab es ja dann zu dem Film ja auch einen mehr oder weniger gelungenen Soundtrack. Wir erinnern uns alle an Celine Dion.
Ja, wir müssen, ne?
Und die wiederum hat sich ja dann ein Kopfduell mit Falco's Out of the Dark und Platz 1 der damals geliefert.
Ach, lustig. Ja,
okay. Ironie der Geschichte.
Ja, allerdings.
Und jeweils hat er sich ja damit auseinandergesetzt. Dekadenz taucht ja oft genug im Songtext auch dementsprechend auf.
Ja.
Und ich glaube eher, dieser klassische Anfang, den wir hören, der bezieht sich vor allem auf die Band, die auf der Titanic ja bis zum Ende gespielt hat und sich nicht in eins der Rettungsboote ja geben lassen, um der dekadenten Gesellschaft noch den schönen Schein und den schönen Glanz halt vorzumachen.
Das ist eine Möglichkeit. Mir war das jetzt zu orchestral, aber ich verstehe deinen Ansatz und ich kann das nicht von der Hand weisen, dass das eine Möglichkeit darstellt.
Und interessant finde ich halt auch wieder diesen Wiener Schmäh, aber Fesch mit der teuren Wäsch und so halt zu reimen und denn wer sich retten tut, hat zum Untergang keinen Mut. Ja, und im Werk bis zum Letzten in Saus und Braus sozusagen zu leben, natürlich auch wiederum eigene biografische Aspekte damit reinzubringen, aber eben wie gesagt halt auch das auf eine gesamte Gesellschaft zu übertragen. Und letztendlich, wir reden ja Anfang der 90er, wir müssen uns überlegen, Mauerfall gerade sozusagen passiert, die 90er galten ja auch so als dieses Spaßjahrzehnt halt auch, ja, und die Spaßgesellschaft.
Ja, kam so zweite Hälfte eher auf, aber hat dann natürlich Anlauf genommen, klar.
Das auch quasi schon mal ein Stück weit vorweggenommen. Und wir kommen aus den 80ern, die auch überaus dekadent waren.
Ja.
Fand ich, wie gesagt, ein schönes, erfrischendes Lebenszeichen von ihm zu der Zeit.
Ja, und auch gleichzeitig wieder die Frage drin, wie kriege ich das denn hin, Balance, Leben, Kunst? Wie schaffe ich es denn nicht, in meiner Kunst zu verbrennen? Also die Frage bleibt das durchgehende Thema bei Falco.
Jetzt kommen wir in die zum vierten Platz. Und den nimmt ein Song ein von seinem zweiten Album, Junge Römer. Es ist nicht der Titeltrack, sondern es ist das Stück Brillantin Brutal. Wir müssen ja auch nochmal auf diese zweite Platte eingehen, was so sie outstanding macht in dem Kanon von Falco.
Ja.
Wir gehen nochmal zurück auf die erste Platte. Ziemlich viel Lokalkolorit, viel Drogenthematik mit dabei. Kommissar hatten wir unter anderem halt auch mit dabei. Wir hören Bowie-Ansätze, Helden von heute, die auf der Platte halt auch entsprechend mit waren.
Definitiv.
Und die kulminieren jetzt auf dieser zweiten Platte Junge Römer. Und die Platte ist ganz klar international ausgelegt. Falco singt nicht mehr im Schmäh oder im Wiener Dialekt, sondern komplett auf Hochdeutsch auf dieser Platte. Und gleichzeitig sein Look, wenn man sich das Covermotiv auch nochmal anschaut, das ist dieser Falco, das ist dieser wunderbare, arrogante, mit den zurückgegelten Haaren, der einen da in seiner Kühlheit als Kosmopolit quasi entgegenstrahlt halt. Und so waren auch die Songs auf dieser Platte ausgelegt.
Ja, kosmopolitische Kunstfigur, würde ich sagen.
Genau. Und die spricht einen hier jetzt sozusagen an. Und gleichzeitig hat er noch ein Projekt nochmal verwirklicht, zusammen mit der Firma Doro. Das sind ja, ich glaube, Dolezal Rosacher, das ist die Abkürzung.
Hat also nichts mit Doro Pesch zu tun.
Nein, genau. Eine Filmcrew aus Österreich, ich glaube auch aus Wien, die ja in den 80ern sämtliche Musikvideos, die gedreht haben, die es zu Ruhm geschafft haben, auch viel für Queen gemacht haben zum Beispiel. Mhm. Auch, glaube ich, alle Videos von Falco entsprechend begleitet haben. Und gemeinsam mit ihm ist zu jedem Song dieser Platte auch ein Video entstanden halt. Teilweise auch in den USA gedreht, weil ich habe gesagt, ja, die Platte war international ausgerichtet.
Ja, aber klar, nach dem Kommissar-Erfolg.
Aber sie hatte keinen internationalen Erfolg, was sie wohl zuerst unterschieden hatte, die nicht unbedingt international ausgelegt war, Erfolg gehabt hatte, den er sich mit der zweiten Platte erhofft hatte, aber nicht eingetreten ist.
Ja.
Und darauf bezieht er sich übrigens auch bei diesem Stück Amerika. Wäre schön, wenn ihr meine Platten kauft, wie er in der ersten Strophe sozusagen singt. Das bezieht sich halt auch auf diese Platte, die künstlerisch, glaube ich, sehr geschätzt wird, aber verkaufstechnisch ein Flop war.
Ja, die war auch noch zu verkrampft. Also die Tatsache, dass Falco Hochdeutsch gesungen hat, war wahrscheinlich das K.O.-Kriterium.
Ich glaube, er war einfach mit der Platte seiner Zeit schon da voraus. Und man konnte, dieser Übergang war für viele, glaube ich, zu hart. Wenn man heute die Platte betrachtet, ist sie eigentlich die Signature-Platte von Falco mit eigentlich.
Ohne dass die Signature-Moves schon drauf waren. Ja. Denn das behaupte ich, ist eben erst mit der Falco 3 passiert. Ne, da ist Falco als Kunstprojekt zu Ende erfunden worden. Und die jungen Römer sind aus meiner Sicht ein Schritt in eine etwas leicht andere Richtung. Und es ist Ironie des Schicksals, dass hier Internationalität erreicht werden sollte. Aber für das internationale Publikum, das Provinzielle ganz offenkundig nicht verhandelbar war. Sprich, es brauchte eben dieses Spiegeln des Amerikanischen im Österreichischen, um international verstanden zu werden. Das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen und ganz genau diesen Schlüssel verwehrt uns Junge Römer noch als Album, finde ich.
Es gibt auch eine Coverversion des Stückes von der österreichischen Schauspielerin Nina Proll, die, glaube ich, aus der, hier in Deutschland aus der Serie, glaube ich, Vorstadt-Viper oder so heißt sie, bekannt ist in Österreich nochmal etwas größer, ist die auch ein Coveralbum mit verschiedenen deutschen Stücken gemacht haben. Unter anderem halt diesen Stück, was wir jetzt hören werden, ja. Priantin Brutal.
Ich hoffe, du willst mit mir nicht über den Text sprechen, denn ich verstehe kein Wort. Tatsächlich, also hier ist für mich persönlich die Musik zu sehr im Vordergrund und das widerspricht ja Falcos grundsätzlichem Auftreten, der Text zu weit hinten für meine Begriffe. Also bis auf den Refrain, da verstehe ich Fetzen, habe ich kein Wort verstanden.
Das macht für mich den Reiz aus dieses Songs.
Mich ja beruhigt.
Ich glaube, der ist auch ein Stück weit zu vernachlässigen, der Text halt, weil es geht vor allem um die Musik, es geht um den Swing, es geht um den Funk in diesem
den
Stück.
Den Funk, definitiv.
Und es geht um das Gefühl sozusagen halt dabei. Und
das transportiert
das
sich.
Das transportiert wird ja. hier wunderbar herauskristallisiert.
Das ist so, richtig.
Mhm. Und auch überhaupt diese ganze Platte, deswegen stellvertretend das Stück halt, ist sehr funkig. Und die Produktion, wir haben es auch gerade gehört, ist wirklich state of the art. Also
ja, ist jetzt gar nicht so verspielt, aber das, was man hört, hört man deutlich, bis auf den Gesang.
Genau. Dann kommen wir zu unserer Top 3 oder zu meiner Top 3 an Falcos besten Songs. Mhm. Und zu dem Song Nachtflug.
Vom gleichnamigen Album,
ja. Das letzte Stück. Die Platte hat auch für mich das ikonischste Cover aller Falco-Platten und zeigt Falco, wie er in Erinnerung bleiben sollte, sozusagen halt. Und nicht umsonst ist dieses Motiv von ihm, ziert auch seinen Grabstein auf dem Wiener Zentralfriedhof. Und tatsächlich ist es für mich auch jedes Mal ein Anliegen, wenn ich in Wien bin, muss ich einfach zum Zentralfriedhof pilgern.
Ja.
Zum Grab von Falco und vor ihm niederknien. Warum muss ich vor ihm niederknien? Damit ich dieses Bild sehen kann. Tatsächlich ist es nämlich so reingeätzt oder gemeißelt, dass man es nicht sehen kann, wenn man einfach so davor steht. Ach. Sondern man muss von unten zu ihm heraufschauen.
Oh weia, hat er das noch zu Lebzeiten verfügt?
Das weiß ich nicht, wie es dazu gekommen ist, aber es passt auf jeden Fall.
Es passt auf jeden Fall. Wer glaubt denn, dass er ist?
Dieses Stück Nachtflug, das ist für mich ein ganz wunderbarer Klangteppich, wo ich finde, wo nichts zu viel drin ist, der wunderbar sphärisch daherkommt. Und ich glaube, das wunderbar transportiert, was die Message dieses Songs ist. Wir hören einfach mal rein.
Ja, bitte.
Platz 3, ihr könnt es gerne natürlich danach hören.
Bin ich der Einzige, der am Anfang an Tage wie dieser denken musste? Das war harmonisch und stimmungstechnisch sehr nah dran. Dann beginnt ein Flow, der sehr, sehr gut zum Titel des Songs passt, finde ich. Ansonsten ist mir persönlich das was zu plätschernd und belanglos. Mich holt das nicht ab. Mhm. Was begeistert dich an dem Song so sehr, dass er so weit oben in deiner Playlist gelandet ist?
Wie gesagt, diese Sphäre, die ihn umgibt, diese dunkle, rauchige Stimme sozusagen von Falco, die so klingt, als würde diesen Song in einer Bar sitzend singen.
Ja.
Und der Song geht ja ums Nachtleben an sich und wie man darin aufgeht. Natürlich auch eine klare Reminiszenz an sein Nachtleben.
Eindeutig.
Dabei und das zu erleben und auch diese Spielen. Da spielt natürlich auch sowas wie Night Flight. Da sind wir bei David Bowie auch entsprechend mit drinne. Das aufzugreifen und auch, ich finde auch dieses Bassspiel halt auch, dass der Bass kommt, erst glaube ich nach einer Minute fängt er an, die ersten Töne sozusagen zu zupfen.
Ja, aber damit. Durchaus komplex und rhythmisch sehr auf den Punkt gebracht.
Genau, auch nicht zu viel, sondern der verstärkt das sozusagen halt noch dieses, da brodelt gerade sozusagen etwas hin, während das andere so dunkel sozusagen ist, nämlich die Dunkelheit einfängt, steht der Bass dafür, dass da Leben ist, das was pulsiert. Sozusagen.
Das erinnert mich an Catch a Goo Goo, Too Shy, an den Anfang, wo man auch ganz prominent so den Bass hört.
Genau. Und ich finde, das kommt hier sehr gut. Ich finde auch, er nimmt sich als Mann quasi zurück und sagt, sie wird Kapitänin des Nachtflugs sozusagen halt sein. Und ist,
das Zurücknehmen ist mir wichtig. Er nimmt sich in diesem Lied deutlich zurück.
Und
das stimmt.
Es gibt auch Interpretationen, ob sie jetzt glaubhaft sind, weiß ich nicht, dass das Stück um eine Domina gehen soll.
Oha. Ja. Lassen wir mal so im Raum stehen.
Gut, dann verlassen wir den Nachtflug und gehen jetzt zu Platz 2 und, glaube ich, Falcos größten Skandal ever.
Er fehlte. Es war klar, er muss noch kommen. An dem
kommt man nicht drum rum.
Nein.
Ganz einfach, weil es für mich, abgesehen von diesem Skandal oder von dieser Skandalträchtigkeit, das können wir ja gleich noch ein bisschen auseinander dividieren, ein Übersong ist, wie ich finde. Halt, in dem so viele Sachen zusammenkommen, die einfach einen Mörderhit ergeben.
Definitiv. Die Frage ist, spricht einen das persönlich an oder nicht?
Genau. Wir reden natürlich von Genie.
Ja, dem Marketing-Coup schlechthin.
Der in einer Zeit erschien, wo auch nur er in dieser Zeit so funktionieren konnte. Heutzutage würde man damit keinen mehr hinterm Ofen vorlocken oder würde nicht mehr dieses Aufsehen erregen, wie es in den 80ern noch der Fall gewesen war. Auf jeden Fall ist es ein Song, der polarisiert hat und der dazu geführt hat, dass ihn Hörfunkanstalten von Playlists entsprechend verbannt haben, ja. Dass er entsprechend schlecht besprochen worden ist, was im Wiederzug dazu geführt hat, dass er nach oben geschnellt ist, weil natürlich spricht alles über diesen verbotenen Song,
genauso.
Über den nicht geredet werden darf. Und das führt natürlich meistens immer genau zum Gegenteil dabei.
Ja, es gibt keine schlechte Werbung, es gibt nur Werbung.
So ähnlich hat sich das ja später auch, oder eigentlich relativ zeitnah ja auch bei den Ärzten ergeben.
Ich musste auch daran denken.
Indiziert worden sind, was letztendlich ihrer Karriere kurzzeitig geschadet hat, aber später auch sie beflügelt hat. Und auch ihr Umgang damit. Und der ähnlich war auch der Umgang mit Falco, mit diesen Song, die haben sich natürlich die Hände gerieben, als klar war, die ersten Stationen setzten den auf die schwarze Liste. Yeah. Und dann gab es ja auch noch diese Moderation von Dieter Kronzucker im ZDF-Heute-Journal dazu, der sich da auch über echauffiert hatte über dieses Stück.
Man muss aber ich erinnere
auch,
mich.
Man muss aber auch dazu sagen, er war auch selbst ein Betroffener, denn seine beiden Töchter wurden entführt kurz yeah. vorher.
Yeah.
Nichtsdestotrotz, was ich finde, was dieser Song schafft, er bleibt uneindeutig. Und zwar, er schafft es, bis zu einer Grenze zu gehen, die aber Platz für die eigene Interpretation lässt, halt entsprechend, wie damit umzugehen ist.
Ja.
Und das ist die Kunst an diesem Song, eben nicht explizit zu sein, sondern anzudeuten und so hinzuführen, dass man seine Gedanken weiterspinnt und sagt, okay, so wird das wohl gewesen sein und darum wird es wohl gehen.
Ja, oder das einfach so stehen lässt,
genau.
Wie es ist. Mhm, ja.
Ich finde, dieser ganze Vortrag, wie er das vorträgt, da sind wir wieder bei diesem Schauer, der über dem Rücken läuft, da ist kein Wort zu viel und da wird genau diese Atmosphäre erzeugt, die sich vielleicht sonst nur ergibt, wenn man Bücher liest und seinen die Gedanken dann weiterspielt. Halt. So finde ich es.
Ja, das ist ja der Grund, weshalb ich jungen Menschen immer wieder sage, lest Bücher. Denn man kommt nur dann in den Erlebnishorizont oder an das Erlebnisuniversum einer fremden Person, wenn man die Welt aus ihrer Sicht betrachtet, also diesen Erlebniswinkel einnimmt. Und das kann ein Film nicht leisten. Das kann nur ein Buch leisten. Deswegen ist Lesen so, so wichtig. So viel zum pädagogischen Anspruch unseres Podcasts.
Aber lang genug gesprochen, wir spielen mal ran.
Das Tüpfelchen auf diesem I ist ganz eindeutig der Tagesschausprecher Wilhelm Wieben. Dadurch bekommt das Ganze eine so realistische Komponente und ich glaube, ohne diese wäre der Song beileibe nicht der Skandal geworden.
Auch eine Seriosität.
Ist. Ja, ja, ich eine Glaubwürdigkeit.
Ich finde, die Wahl Wiebens ist aber auch ein kluger Schachzug, weil schon damals war er ja auch der Tagesschausprecher, der so hervorgestochen hat. Und es war ja schon klar, dass er, wie man so schön sagt, vom anderen Ufer halt dementsprechend war.
Für Leute, die es sehen wollten, war es damals schon relativ offensichtlich.
Und deswegen war er auch die perfekte Besetzung für diesen Song halt, weil er, das klingt jetzt doof, aber es war halt eine andere Zeit damals, das muss man sich einfach setzen, auch eine gewisse Anrüchigkeit auch mitbrachte, aber halt auch eben diese Seriosität, wie ich finde.
Es kein anderer hatte, konnte beides gleichzeitig verkörpern.
Genau. Und was ich halt auch finde in dem Song, ist dieses sanfte Pianospiel, fast schon eine Kindermelodie.
Ja.
Und dieser harte Text in diesem Vortrag von ihm, diesem dunklen Vortrag von ihm halt, dieser Widerspruch halt auch. Plus dann dieser Refrain auf Englisch vorgetragen halt.
Ja.
Es ist einfach ein Gesamtkunstwerk und dann, dass der Song immer größer wird, orchestraler entsprechend wird, verzweifelter wird.
Auch das.
dass man am Ende denkt, wenn wir jetzt auch noch an das Video, man hat es mit einem Irren zu tun halt,
ja,
der seinen Schmerz quasi rausschreit und quasi von der Genie verspottet wird.
Oh, so könnte man es auch sehen, ja, in der Tat. Ja, auch immer ein bisschen tänzelt zwischen Opfer- und Täterrolle. Ne? Also genau, man spielt immer beides durch.
Genau, das ist auch ein Clou dabei, guter Punkt, dieses Verschmelzen oder Verwechseln von Opfer-Täter.
Ja.
Das ist ja ein laufender Prozess. Ja. Und das in so einem Song unterzukriegen, wir müssen dann denken, wir reden nur von einem Popsong, und wir reden also immer so von 3:30, die einem zur Verfügung steht, das unterzubringen, irre.
Ja, und da ist auch wieder das Momentum vom Kommissar aufgegriffen. Du hast schon wieder auf der einen Seite den Drogenkonsumenten, ne, das Opfer, der aber auch gleichzeitig Täter ist, also dieser Tat jeden Tag nachgehen muss. Ja. Und dass dieses Momentum bleibt, wenn Falco etwas zu kommunizieren hatte, dann wohl ganz genau diesen Sachzusammenhalt.
Genau, später wurde das Stück ja quasi nochmal gesampelt von Fettes Brot in ihrem Song an Tagen wie diesen und da auch nochmal aufgegriffen halt und gehört natürlich in den deutschsprachigen Musikkanon dazu.
Auf jeden Fall, ja.
Und einer war, glaube ich, der erfolgreichste deutschsprachige Song in diesem Jahr gewesen.
Ich muss gestehen, mich persönlich hat der gar nicht so arg als Song erreicht, sondern mehr der Skandal. Und musikalisch fand ich andere Songs spannender, die Falco gemacht hat. Auch die Fortsetzungen hätte es für mich persönlich nicht gebraucht.
Nein, da gebe ich dir recht.
Gut.
Das finde ich generell bei so Fortsetzungen immer schwer, wo man ein Thema oder ein Motiv immer wieder aufgreift. Nichts kommt eigentlich in der Regel an das Original heran.
Ja, das ist wahr. Mann, bin ich gespannt. Es bleibt nur noch ein Platz übrig. Stefan,
ja,
was ist deine Nummer 1?
Der Signature-Song für mich in vielerlei Hinsicht, Platz 1, Junge Römer.
Guck an.
Von Falco. Weil wenn ich an Falco denke, muss ich an diesen Song denken, ich muss an dieses Cover denken, ich muss an diesen Dandy quasi sozusagen denken, den er da verkörpert.
Ein bisschen der Thin White Duke.
Exakt. Mhm. Und nicht umsonst Junge Römer, Young Americans von David Bowie scheint hier mehrere Male durch.
Ja.
Und auch
gesanglich.
Es ist ein sehr zeitgeistiger Song, der auch ein Verhalten der Gesellschaft oder der jungen Gesellschaft halt dementsprechend aufgreift und beobachtet und weitergibt. Wir reden ja quasi von dieser Yuppie-Generation, mhm, die keinen Bock mehr auf No Future hat, sondern eben an Luxus, an Dekadenz, an Hedonismus.
Ja.
Und das führt er in diesem Song entsprechend zusammen. Und er nennt es in ironischer Weise eben nicht junge Wiener, sondern er nennt es junge Römer, weil natürlich Italien zu der Zeit mit seinen Bling-Bling und Italo-Pop natürlich ja auch nochmal ganz weit vorne war.
Ja.
Und das verkörpert hat.
Das stimmt.
Interessanterweise finde ich auch, und da sind wir wieder bei der Internationalisierung, wird der Titel mit OE geschrieben und nicht mit Ö.
Ja.
Wir hören mal jetzt rein und dann sprechen wir noch ein bisschen über den Song. Vielleicht hat es der eine oder andere erkannt, ich glaube es fast nicht, aber trotzdem möchte ich es nur einstreuen, die Backgrounds in diesem Song.
Weiß ich.
Kommen von?
Die kommen von der Band Opus.
Exakt.
Die wir von Live is Life kennen.
Genau.
Ich ärgere mich gerade tierisch, weil das wollte ich als Beispiel bringen im Einstieg für eine Band, die aus dem deutschsprachigen Raum stammt, aber nicht deutschsprachig singt. Ich Idiot, hätte ich doch mal. So, ja, jetzt du wieder.
Genau, sie sind von Opus, einer mit Falco befreundeten Band, bei deren Geburtstagskonzert er damals, glaube ich, auch mit aufgetreten ist und der ein Leben lang halt auch entsprechend mit verbunden war. Und die, da haben wir wieder eine Verbindung, auch mit ihrem Song international erfolgreich war.
Ja.
Leider.
Das ist so ein Song, den findest du in den ersten 2 Minuten super und begreifst dann, dass es aber immer so weitergeht und dass du den noch 1000 Mal hören wirst. Also ich meine, Opus Live ist Live jetzt in diesem Fall.
Ja, ja.
Die haben nichts falsch gemacht, sie haben es nur zu lang gemacht und waren überall präsent.
Um nochmal auf den Song Junge Römer zurückzukommen, ja, wie gesagt, das ist für mich so die Verkörperung von Falco schlechthin halt dementsprechend und so, wie ich ihn in Erinnerung behalten werde.
Bei mir wären es, wie du wahrscheinlich schon ahnst, aufgrund unseres Schlagabtausches hier, Männer des Westens. Aber ich würde sagen,
auch ein großartiges Stück. Ja.
Beide ergeben Sinn. Ich kann bei beiden Stücken verstehen, warum man sagt, das ist es für mich.
Ja. Wir können aber kurz nochmal, bevor wir zu einem Vermächtnis vielleicht kommen, wie es danach sozusagen weiterging. Gerade jetzt speziell in den 90ern. Wir hatten gerade noch diese Nachtflugplatte erwähnt, 92 entsprechend erschienen. Letztendlich war Falco da schon arg im Sinkflug halt dementsprechend mit dabei. Nicht der Nachtflug war quasi ein Sinkflug. Und er konnte einfach nicht mehr an diese früheren Erfolge anknüpfen, was natürlich auch an seinem Selbstbewusstsein genagt hat, Zweifel hat aufkommen lassen und ihn natürlich auch nochmal stärker in die Sucht haben treiben lassen.
Wunderschön unter dem Aspekt, wir lassen uns das Sinken nicht verbieten, festgehalten werden könnte.
Und genau, und er ist Mitte der 90er wieder etwas an die Oberfläche geschwommen und hat sich quasi mit der sogenannten Eurodance-Welle hat mitreißen lassen.
Ja.
Und sein erstes Lebenszeichen, gar nicht unter seinem Künstlernamen, nämlich unter dem Namen Thema, war das Stück Mutter, der Mann mit dem Koks ist da.
Da war ja noch was, stimmt.
Genau, wo er einen alten Berliner Gassenhauer, ich glaube aus den 20er oder 30er Jahren, ja, sich zu eigen gemacht hat und interpretiert hat. Der Refrain ist so im typischen, sagen wir mal, so ein bisschen Schlumpftechno vorgetragen seiner Zeit. Und aber zwischendurch kommt er natürlich ganz klar und verkennbar heraus. Und natürlich diese Verbindung Mutter, der Mann mit dem Koks ist da zu seiner Vita, die hat auch einen sehr großen Humor, wie ich finde. Mhm. Das setzte sich dann fort mit dem Song Naked, wo er sich auch sehr stark am Eurodance der zu der Zeit angesagt war, orientiert hat. Und Naked war tatsächlich seine letzte Veröffentlichung, die er noch erlebt hatte. Denn alles, was danach kam, Out of the Dark, wir haben es gerade schon erwähnt, erschien alles posthum.
Ja.
Und das war natürlich dann ironischerweise der Song, der ihn halt nochmal so richtig hat aufblühen lassen halt und ihn in alle Münder hat kommen lassen. Und ich glaube, wenn man jetzt um die Frage, was ist das Vermächtnis von Falco, ist es eben genau das. Ich glaube, dass er nämlich, wenn er noch ein bisschen länger auf dieser Welt hätte wandeln dürfen, uns noch bestimmt einige Sternenstunden hätte schenken können, halt dementsprechend vorausgesetzt. Und ich glaube, das wäre eine große Aufgabe für ihn gewesen, dass er sich hätte fangen können, was seine Suchtthematik angeht.
Die Frage ist, wenn er das geklärt hätte, ja, hätte er dann noch die Notwendigkeit gehabt, Kunst zu veröffentlichen?
Ich glaube, man kann ihn gar nicht von der Kunst trennen oder den Falco nicht vom Künstler halt dementsprechend trennen.
Ich glaube auch nicht vom Suchtmenschen.
In welchen Abständen er das gemacht hätte halt dementsprechend. Aber so ein starkes Zeichen wie Out of the Dark zum Beispiel halt war, ich glaube schon, dass man ihm halt sowas hätte nochmal zutrauen können dann.
Das ist das Spannende. Wären da nochmal solche Peaks gekommen?
Ja.
Wir wissen es nicht. Das, was geblieben ist, ist, dass Falco derjenige war, der Österreich auf ein internationales Niveau gehoben hat, wie es, denke ich mal, seit Mozart vielleicht niemand mehr gemacht hatte.
Absolut. Und der natürlich den Weg gezeigt hat und wie man eine Identität finden kann und die nach vorne tragen kann für Bands wie Bilderbuch oder für Wanda, die so viele Jahre später ihm nachgefolgt sind und auch ein gewisses Selbstverständnis, eine Selbstsicherheit zu haben.
Ja.
Ich komme zwar aus einem kleinen Land, ich komme aus einer überschaubaren Großstadt, aber trotzdem sind wir wer.
Und er hat verstanden, was es ist und konnte das verbalisieren. Das war, genau, glaube ich, die große Kunst. Er konnte Österreich, er konnte den Schmäh so auf den Punkt bringen und einen solchen Mehrwert daraus generieren, dass das für jeden offensichtlich war.
Genau, und er hat vielleicht auch beim einen oder anderen gezeigt, dass Austria nicht immer Australia sein muss.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wenn du mich fragst.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit uns und dem Falco.
Ich habe zumindest sehr, sehr viel gelernt, was ich noch nicht wusste und bin dir sehr dankbar dafür, Stefan.
Und wie gesagt, in den Shownotes findet ihr noch Links, einerseits natürlich die Playlist zu der Folge, andererseits auch noch ein paar weiterführende Links. Es gibt auch eine sehr gute Website, das sogenannte Falco-Kompendium, eine österreichische Fanseite quasi, die sich ihm sehr ausführlich halt widmet. Da kann man immer gerne nachschlagen, wenn man Fragen hat zu Falco. Und natürlich den Link vielleicht auch mal zu einem Biopic zu ihm, plus die Auftritte in der Harald-Schmidt-Show, um ihn nochmal so livehaftig entsprechend zu erleben.
Und wenn ihr mir noch einen großen Gefallen tun möchtet, haut mal Männer des Westens in den Player.
So long, it's all over now.
Baby Blue. Dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank, Stefan.
Vielen Dank, Vicky. Es hat euch hoffentlich Spaß bereitet und ich sehe es mir nach, wenn ich die ein oder andere Zeile im falkischen Idiom vorgetragen habe. Ihr mögt es mir verzeihen.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Fertig.
Musik, Musik, Musik. Der Lauschplausch. Mit Nico, mit Tusche. Und Stefan Übelacker.